Ende 1866 hatte Preußen durch Annexion, Besetzung und Neubildung die politische Landkarte Hessens also völlig auf den Kopf gestellt. In einem Zeitraum von weniger als einem Jahr.
Gude!
Ein Gude!
Obacht! Obacht! Lass mich!
Was ist denn heute wieder los auf der ganzen Stadt?
In der Zeit haben sie noch nicht Räume top gebaut.
Ein Gude!
Gude! Hi, grüß dich!
Ich helfe! Madame, ein Bimmelchen für Sie. Äpple, heftige Äpple.
Ich bin der Motzweck hier heute.
Mama, krieg ich Hartkäse?
Eis, du hast grad dick Suppe.
Mir mach's gut, Schluss aber Schluss der.
Oh, mach's gut, viel Spaß.
Und damit herzlich willkommen bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser.
Und ich bin Felix Burkhardt. Und heute nehmen wir euch einmal mehr mit in eine Zeit von Revolution und Konterrevolution. Fortschritt und Rückschritt, Aufbruch und Niedergang in der Mitte Europas. Kann man doch so sagen, oder was meinst du?
Ja, das denke ich doch. Aber vielleicht ist es doch noch ein bisschen sehr grob und die Leute können sich da noch nicht so viel drunter vorstellen. Und wir wollen es ja hier und da auch ein bisschen präziser und auch gleichsam spannend halten. Wir reisen also heute wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Oder noch genauer, in die Jahre der Entstehung des Deutschen Kaiserreichs, also um 1871, deren Auswirkungen wir teilweise bis in die heutige Zeit spüren.
Und wir wären nicht History, wenn wir nicht auch einen besonderen Blick auf die Gebiete zwischen Werra, Weser, Lahn und Rhein werfen würden. Denn das jetzige Hessen erlebt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Reichsgründung nicht nur mit, sondern wird maßgeblich bis heute durch sie geprägt. Dabei spielen sowohl äußere Kräfte als auch die Hessinnen und Hessen selbst eine bedeutende Rolle.
Genau so ist es. Sie tauschen Ideen aus, sie streiten, sie bekämpfen sich und finden doch auch immer wieder neu zueinander. Drei von ihnen wollen wir deswegen heute einmal beispielhaft begleiten. Die Autorin und Frauenrechtlerin Luise Büchner, den Revolutionär Wilhelm Liebknecht und Friedrich Wilhelm I. und gleichsam den letzten, nämlich den letzten Kurfürsten von Hessen.
Aber Gemach, alles zu seiner Zeit. Wo fangen wir denn mal an?
Natürlich fiel das Deutsche Kaiserreich nicht einfach aus der Wand, sondern war Ergebnis eines langwierigen Prozesses, den wir heute zumindest in Grundzügen einmal nachzeichnen werden.
Dass wir heutzutage geradezu selbstverständlich in nationalstaatlichen Kategorien denken, ist besonders in Europa untrennbar mit Frankreich verbunden.
Ha, die Franzosen sind schuld.
Das werden wir heute noch öfter hören, jedenfalls in der einen oder anderen Weise. Die Idee einer Gemeinschaft von Millionen von Menschen mit gemeinsamen Merkmalen, wie zum Beispiel Sprache, Geschichte, Kultur und vor allen Dingen einem gemeinsamen Territorium, fiel in Frankreich und im Rest Europas an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert jedenfalls auf sehr fruchtbaren Boden. Und auch in Deutschland kam es zu dieser Zeit während und unmittelbar nach der napoleonischen Zeit zu großen Veränderungen.
Über die Zeit vom Wiener Kongress, über den sogenannten Vormärz bis hin zur Revolution von 1848 und 49 haben wir ja schon ausführlich gesprochen, weshalb wir da jetzt so ein bisschen durchhuschen heute. Wem das aber zu kurz kommt oder zu schnell ist, dem sei Folge 6 nochmal wärmstens empfohlen. Da kann man das alles nochmal ganz in Ruhe nachhören.
An dieser Stelle deswegen nur in Kürze. Einige Monarchen gaben im Laufe des Jahres 1848 den sogenannten Märzforderungen nach, nach teilweise gewaltsamen Massenprotesten. Neben zahlreichen neuen Freiheiten war es vor allem die Deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, die den Menschen Hoffnungen auf ein geeintes und freies Deutschland machte.
Nach monatelangem Ringen unterschiedlicher politischer Lager setzten sich die Kräfte durch, die sich für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie einsetzten, also eine an die Verfassung gebundene, begrenzte und somit nicht mehr absolute Monarchie mit dem König von Preußen als deutschen Erbkaiser. Und diesem König, Friedrich Wilhelm IV. Aus dem Hause Hohenzollern, wurde nun die Kaiserkrone angetragen. Eine Delegation an Abgeordneten aus der Paulskirche unter Führung von Eduard Simson reiste aus diesem feierlichen Anlass nach Berlin
und handelte sich eine Abfuhr ein. Denn der preußische König sah gar nicht ein, die Kaiserkrone, Zitat, ein Reif aus Dreck und Letten vom Volke anzunehmen, dem der, erneut Zitat, Ludergeruch der Revolution anheftete. Das Vorhaben eines möglichst freien und geeinten Deutschlands endete schließlich mit der Niederschlagung der Revolution nach Aufständen in der Pfalz und in Baden. Die sogenannte Reichsverfassungskampagne, in der die von der Nationalversammlung verabschiedete Verfassung gegenüber den Monarchen verteidigt werden sollte, wurde letztlich gewaltsam beendet. Unter Regie des preußischen Prinzen Wilhelm, der sich in jener Zeit den Beinamen Kartätschenprinz einhandelte.
Mit auf der Seite derer, die gegenüber den preußischen Truppen den Kürzeren zogen, stand auch ein gebürtiger Gießener, der in die revolutionären Vorgänge von 1848-49 große Hoffnungen gesetzt hatte. Wilhelm Liebknecht. Als Angehöriger der sogenannten Volkswehr von Baden und radikaler Demokrat kämpfte er bis zuletzt für die Erhaltung republikanischer Ideen, ehe er im Juli 1849 interniert wurde. Um einer Verurteilung und möglichen Hinrichtungen zu entgehen, begab er sich 1849 ins Exil. Und zwar nach England.
In London lernte Liebknecht weitere Exilanten kennen und traf unter anderem auf Karl Marx, mit dem er aber auch immer wieder aneinander geriet. Im Gegensatz zu diesem und weiteren kommunistischen Vordenkern blieb er dem Konzept treu, dass es nicht einer Diktatur des Proletariats, in Anführungszeichen, sondern einer echten Demokratisierung sozialistischer Prägung in Deutschland bedürfe. Vorläufig blieb sein Einfluss jedoch begrenzt. Das alte, neue, reaktionäre Deutschland erwies sich als gefährliches Pflaster für die ehemaligen Revolutionäre.
So konnten also mit der Niederschlagung der Revolution nicht auch gleich die revolutionären Ideen mit beseitigt werden. Zitat: Der Gedanke an einen einheitlichen und freiheitlichen Nationalstaat war aus dem politischen Leben der Deutschen nicht mehr wegzudenken, wie der Historiker Michael Ebkenhans so treffend formuliert hat.
Letztlich kann man konstatieren, dass sich selbst der Preußenkönig dessen nicht so ganz erwehren konnte. Denn während er eine Krone, die ihm als Ausdruck der Volkssouveränität angetragen wurde, allein aufgrund seines Selbstverständnisses als Monarch von Gottes Gnaden nicht annehmen konnte, von seinesgleichen hätte er eine Kaiserkrone womöglich angenommen. Und auch der Idee eines deutschen Nationalstaates unter preußischer Führung war man eigentlich nicht gänzlich abgeneigt. Noch während man in Baden die Revolution blutig niederschlug, kam es zu einer häufig vergessenen Station auf dem Weg zu einem deutschen Nationalstaat unter preußischer Führung, der sogenannten Erfurter Union.
Preußen versuchte, die Situation zum eigenen Vorteil auszunutzen und trat gemeinsam mit Hannover und Sachsen in das sogenannte Dreikönigsbündnis, dem sich dann noch weitere nord- und mitteldeutsche Staaten anschlossen. Um auch den noch vorhandenen revolutionären Kräften im Land den Wind aus den Segeln zu nehmen, erhielt dieser Staatenbund, der auf die Schaffung eines kleindeutschen Nationalstaats abzielte, ein eigenes Parlament, das im Erfurter Augustinerkloster tagte. Das sogenannte Erfurter Unionsparlament arbeitete ab März 1850 an einer eigenen Verfassung, einer deutlich konservativeren Variante der Paulskirchenverfassung. Doch die ursprünglichen Partner im Dreikönigsbündnis sowie weitere Staaten sandten keine Abgeordneten nach Erfurt, weil sie einem preußisch dominierten Reich ohne Österreich kritisch gegenüberstanden. Das Parlament war somit ein sehr unvollständiges, seine Arbeit und auch sein Verfassungsentwurf zum Scheitern verurteilt.
Doch so schnell gab sich Preußen nicht geschlagen und nutzte einen Verfassungskonflikt in Kurhessen in der zweiten Jahreshälfte 1850, um seine Unionspläne doch noch zu verwirklichen. In Kurhessen regierte seit 1831 Friedrich Wilhelm I. Er überwarf sich insbesondere immer wieder mit dem stetig wachsenden Bürgertum und 1850 schließlich brach sich der schon lange schwelende Konflikt Bahn. Laut der Verfassung Kurhessens von 1831 bedurfte die Regierung für die Aufstellung des Haushalts der Zustimmung der sogenannten Landstände, also eines Parlaments, wenn auch noch nicht ganz im heutigen Sinne zu verstehen. Diese verweigerten sich allerdings, was für Friedrich Wilhelm das Fass zum Überlaufen brachte.
Gemeinsam mit seinem ersten Minister, dem Hanauer Ludwig Hassenpflug, brachte der Kurfürst eine Notverordnung auf den Weg, um sein Budget doch noch durchzusetzen. Das oberste Gericht Kurhessens, namentlich das Oberappellationsgericht in Kassel, zog allerdings die Befugnis zur Überprüfung des landesherrlichen Vorgehens an sich, bestätigte die Verfassungswidrigkeit seines Vorgehens und hob somit seine Verordnung zum Haushalt wieder auf.
Im Gegensatz zu den Rechtsgelehrten jener Tage, die übrigens mit der Prüfung fürstlichen Handelns juristisches Neuland betraten, war sich Friedrich Wilhelm allerdings absolut sicher, sich nicht mit dieser Entscheidung zufrieden geben zu wollen. Er verhängte prompt das Kriegsrecht, was kurze Zeit später noch verschärft und um die Erklärung ergänzt wurde, dass die Justiz über seine landesherrlichen Erlasse keine Urteilsgewalt habe. Das Oberappellationsgericht erwies sich allerdings weiterhin als robust. Es reagierte auch auf die Verkündung des Kriegsrechts sachlich kühl, indem es diese ebenfalls für verfassungswidrig erklärte und sich selbst sehr wohl weiterhin als zuständig betrachtete. Gestützt wurde es in dieser Auffassung von den bürgerlich-fortschrittlichen Kräften im Land. Das Staatsleben steckte in einer Sackgasse.
Und damit nicht genug. Nachdem dem Kurfürsten zudem eine Vielzahl von Offizieren von der Fahne gegangen war, indem diese sich weigerten, die Anordnungen ihres Landesherrn mit Gewalt durchzusetzen, rief dieser schließlich die Truppen des Deutschen Bundes an. Die Brisanz dabei: Diese Bundestruppen hätten ganz überwiegend aus Österreich und Bayern stammen sollen. Das wäre an sich für Kurhessen kein direktes Problem gewesen, hätte es sich dabei nicht um zwei erklärte Gegner Preußens im Deutschen Bund gehandelt. Und weil es schon damals galt, dass an Hessen kein Weg vorbeiführt, wollte Preußen es auf keinen Fall dulden, dass sein Staatsgebiet und das Territorium der Erfurter Union in zwei Teile geteilt würden, was effektiv durch eine österreichisch-bayerische Besetzung Kurhessens passiert wäre. Zumal mehrere preußische Heerstraßen durch Kurhessen führten.
Die Situation schaukelte sich immer weiter hoch und schließlich kam es am 8. November 1850 sogar zu einem ersten Gefecht zwischen preußischen und bayerischen Truppen bei Bronzell, heute Fulda. Mehrere Soldaten wurden verletzt, allerdings war nur ein Todesopfer zu beklagen. Das Pferd eines Trompeters kehrte nicht lebend zurück. Das unglückliche Tier ging als Schimmel von Bronzell zumindest in die Geschichte und das Wappen der Gemeinde ein. Preußen nutzte all dies aber schließlich wenig, denn Österreicher und Bayern, von der Bevölkerung bald Strafbayern genannt, besetzten das Kurfürstentum und verhalfen Friedrich Wilhelms reaktionärer Politik zum Durchbruch.
Preußen war also auf Druck Österreichs und auch Russlands gezwungen, in der sogenannten Olmützer Punktuation auf seinen Führungsanspruch in Deutschland zu verzichten. Und die Erfurter Union blieb schließlich ein ziemlich unbekanntes Unterfangen, weil Preußen natürlich später kein wirkliches Interesse daran hatte, diese, ja doch deutliche Niederlage in den Geschichtsbüchern einen prominenten Platz einzuräumen. So kam es also letztlich dazu, dass Österreich die erneute Etablierung des Deutschen Bundes unter seiner Führung vorantrieb und Preußen vorerst auf seinen Platz verwiesen wurde.
Mit diesen Ereignissen vertiefte sich der Gegensatz zwischen Österreich und Preußen im Deutschen Bund deutlich. Nicht ganz unschuldig an dieser Situation war ein gewisser preußischer Gesandter in Frankfurt, Otto von Bismarck, der sich vehement gegen österreichische Reformvorschläge einsetzte und Preußens Anspruch auf Gleichberechtigung verteidigte. Doch in einem waren sich Preußen und Österreich wiederum sehr einig: im Kampf gegen die freiheitlichen Errungenschaften der Revolution. So etablierten sie, auch mit Hilfe polizeilicher Mittel und einem wahren Spitzelapparat, eine neuerliche Unterdrückung aller freiheitlichen und nationalen Strömungen. Die Kommunikationsnetze, die besonders im Zuge der Revolution etabliert wurden, ließen sich allerdings nicht so leicht wieder einhegen in einer Welt, die besonders durch die Eisenbahn immer näher zusammenrückte.
Auch gesellschafts- und sozialpolitisch nahm der Austausch von Ideen immer weiter zu. Zahlreiche Denkschriften fanden ein stetig wachsendes Publikum und auch die Belange derjenigen, die bisher fast immer an den Rand gedrängt worden waren, zogen in den Diskurs ein. 1855 etwa verfasste die Darmstädter Autorin Luise Büchner ihr Werk »Die Frauen und ihr Beruf«. Darin schrieb sie, Zitat: »Die Frauenfrage hat eine solch hervorragende Wichtigkeit und Bedeutung gewonnen. Sie ist so mächtig in den Vordergrund unseres heutigen Lebens getreten, dass sie sich nicht mehr abweisen, nicht mehr mit Ironie und Sarkasmus hinweglächeln lässt. Langsam und allgemach ist sie gekommen und hat sie sich fortentwickelt, hat sie wie alle gesellschaftlichen Wandlungen die Stadien der Exaltation, des Unverstandes, des Predigens in der Wüste durchgemacht, die unzertrennlich sind von dem Auftreten neuer Ideen und dem Kampfe für dieselben. Die Stunde ist da und der Weg geöffnet, der die Frau zu ihrer höchsten Entwicklung führen soll.«
Luise Büchner war beim Erscheinen von »Die Frauen und ihr Beruf« erst 24 Jahre alt und publizierte die erste Fassung noch anonym. Später sollten mehrere Überarbeitungen folgen, die auch heute noch wichtige Einblicke in die Frauenbewegungen um die Mitte des 19. Jahrhunderts geben. In allen aber zeigt sich, auch wenn das Streben um die Gleichberechtigung der Frauen noch in den Kinderschuhen steckte, war es doch nicht mehr aufzuhalten.
Ende der 1850er Jahre wurde Preußen dann Schauplatz einer interessanten Wende. Ab 1858 verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Königs Friedrich Wilhelm IV. Zusehends, sodass sein Bruder als Kronprinz die Regierungsgeschäfte als Prinzregent übernahm. Klingt fast wie ein Sekt. Ich trinke einen leckeren Prinzregent. Egal.
Sehr schön.
Und zur Überraschung mancher Zeitgenossen leistete er entgegen des Rats seines Bruders einen Eid auf die preußische Verfassung von 1850. Ja, genau richtig gehört. Der Mann, der während der Revolution zeitweise im Exil in England gewesen war und dann als Kartätschenprinz den Laden gehörig zusammenschießen ließ.
Diese Wende wurde dann noch damit unterstrichen, dass Wilhelm das reaktionäre Ministerium unter dem Ministerpräsidenten Manteuffel durch ein konservativ-liberales Kabinett ersetzte. Das schürte die Hoffnung vieler Liberaler, die bereits das preußische Abgeordnetenhaus dominierten, auf eine noch weiter reichende Veränderung in der preußischen Politik. Viele Liberale sahen im ehemaligen Kartätschenprinzen den Hoffnungsträger für ein geeintes und freies Deutschland.
Solange die Liberalen auf Linie mit dem preußischen König waren, gab es keine Probleme. Aber 1862 drehte sich der Wind zu Ungunsten der liberalen Kräfte in Preußen, als sich diese nicht mit dem Monarchen über eine Heeresreform einigen konnten. Daraus erwuchs ein Grundsatzkonflikt zwischen der liberalen Mehrheit im Abgeordnetenhaus und der Krone, in der das Parlament sein Budgetrecht nutzte und damit der Reform Steine in den Weg legte. Mehrere Auflösungen und Neuwahlen später verschärfte sich die Situation noch, als die Liberalen noch mehr Stimmen und Sitze gewannen. In dieser für die konstitutionelle Monarchie schwierigen Situation bedurfte es einer pragmatischen, notfalls auch radikalen Lösung. Und somit war die Stunde eines Mannes endlich gekommen.
Der erst 1,5 Jahre zuvor verblichene König Friedrich Wilhelm IV. Hatte einst auf einer Vorschlagsliste für den Posten des Ministerpräsidenten neben den Namen von Bismarck geschrieben, dass dieser, Zitat, nur zu gebrauchen sei, wo das Bajonett schrankenlos waltet. Sein Nachfolger Wilhelm schien nun genau so einen Mann an der Spitze seiner Regierung haben zu wollen, der notfalls auch diktatorisch zu regieren bereit war. Seine Blut- und Eisenrede in der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses nach Amtsantritt ist bis heute legendär. Zitat: Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Bayern, Württemberg, Baden mögen dem Liberalismus indulgieren. Darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anweisen. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848-49 gewesen, sondern durch Eisen und Blut.
Der ultrakonservative Bismarck erwies sich gleich zu Beginn als, zumindest aus monarchischer Sicht, die richtige Wahl. Er zögerte nicht am Parlament vorbei und ohne abgesegneten Haushalt zu regieren. Während die liberale Mehrheit darin einen Verfassungsbruch sah, berief sich Bismarck hierbei auf eine Lücke in der Verfassung, nach der der Souverän die endgültige Entscheidung über das Budget zu fällen habe. Nachdem die Liberalen nun ihre politische Mitarbeit aufkündigten, wurde das Abgeordnetenhaus im Herbst 1863 erneut aufgelöst. Und erneut erstarkte die liberale Mehrheit. Die Fronten schienen verhärtet.
Auch im Deutschen Bund ging Bismarck auf Konfrontationskurs. Er legte es offensiv auf eine Verschärfung der Gegensätze an, indem er in Gesprächen mit dem österreichischen Botschafter in Berlin Ende 1862 forderte, dass Österreich Preußens Herrschaft über Norddeutschland anerkennen solle. Im Gegenzug sei Preußen bereit, Österreich bei seinen Interessen in Italien und im Orient zu unterstützen. Andernfalls sei ein Konflikt unvermeidlich. Erneut hat Michael Ebkenhans treffende Worte dafür gefunden. Dies war starker Tobak und viele Diplomaten in Berlin fragten sich, ob Bismarck noch ganz gesund sei.
Tja, damit aber nicht genug. Ab Januar 1863 wartete Bismarck sogar mit revolutionären Ideen auf, indem er die Schaffung eines gesamtdeutschen Parlaments durch unmittelbare Wahl vorschlug. Also im Grunde genau die Essenz der Revolution von 1848-49. Also dass Preußen, dessen Kanonen ja die Reichsverfassung gerade einmal 15 Jahre zuvor zunichte gemacht hatten, nun genau diese Errungenschaften für die eigene Agenda nutzte, ist eigentlich an Ironie kaum zu überbieten. Letztlich waren aber weder Österreich noch Preußen wirklich fähig, den Deutschen Bund in ihrem jeweiligen Sinne zu reformieren, sodass Bismarck sein Glück woanders suchte, nämlich in der Außenpolitik. Und dort auch genau, um Preußens Position zu verbessern.
In dieser Situation spielte ihm dann ein alter Brandherd in die Karten, der schon der Frankfurter Nationalversammlung das Leben schwer gemacht hatte. Schleswig und Holstein. Der dänische Reichsrat hatte 1863 beschlossen, neben dem Herzogtum Schleswig, das schon zu seinem Staat gehörte, auch noch das Herzogtum Holstein zu annektieren. Der dänische König berief sich dabei auf ein Privileg von 1460, das besagte, dass die beiden Elbherzogtümer niemals geteilt werden dürften. Das rief in Deutschland eine Welle der Entrüstung hervor, insbesondere in der Nationalbewegung. Forderungen nach einer Annexion wurden laut. Als Mitglied des Deutschen Bundes konnte Holstein die Hilfe der übrigen Bundesmitglieder gegen die dänische Annexion erbitten. Bismarck wollte allerdings verhindern, dass aus den Herzogtümern eigenständige Mittelstaaten im Deutschen Bund werden, die dann möglicherweise gegen Preußen arbeiten konnten. Und auch Österreich stand der nationalen Sache als Vielvölkerstaat kritisch gegenüber. Das wusste Bismarck zu nutzen und spannte Österreich kurzerhand vor den eigenen Karren, indem sich beide über den Kopf des Deutschen Bundes hinweg zusammenschlossen, um gegen Dänemark vorzugehen.
Nach dem Einmarsch der beiden deutschen Großmächte im Januar 1864 dauerte es bis Oktober, bis Dänemark kapitulierte und akzeptierte, dass Schleswig und Holstein unter gemeinsame Verwaltung Preußens und Österreichs gestellt würden. Eine herbe Enttäuschung für die Nationalbewegung, die die beiden Herzogtümer gerne im Deutschen Bund gesehen hätte. Dieser ausgeglichene Zustand weilte aber nicht lange, da beide Großmächte eigentlich wirklich keine Gelegenheit für eine, wie Ebkenhans es beschreibt, genüssliche Provokation ausließen. Dieses Verhalten war natürlich politisches Kalkül, denn im Hintergrund rüsteten beide fleißig auf, suchten sich Bundesgenossen und rechtfertigten ihre eigene Haltung in der Öffentlichkeit und besonders gegenüber den anderen europäischen Großmächten.
Und so kam es genau so, wie es die Streithähne wollten. Nach sorgsamer Vorbereitung wurde der Konflikt letztlich militärisch ausgetragen. Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland zwischen Österreich und Preußen wird gerne als Bruderkrieg bezeichnet. Und angesichts der Bündnispolitik der beiden Großmächte war es auch genau das. Während die norddeutschen Staaten vor allem auf preußischer Seite standen, stellten sich die süddeutschen Staaten und auch Hannover und Sachsen auf die Seite Österreichs. Und letztlich auch Bayern. Kein Wunder, dass dieser Konflikt bald den Beinamen Bruderkrieg erhielt.
Am 9. Juni 1866 marschierten preußische Truppen in Holstein ein. In der Folge mobilisierte Österreich Bundestruppen, was aus preußischer Sicht den Bundesvertrag brach. Nach ersten Kämpfen bei Langensalza konnte Preußen in kurzer Zeit Sachsen und Kurhessen besetzen.
Die hessischen Staaten saßen nun in vielerlei Hinsicht endgültig zwischen den Stühlen. Das Kurfürstentum und auch das Großherzogtum Hessen schlugen sich allerdings auf die Seite Österreichs, ebenso das Herzogtum Nassau und die freie Stadt Frankfurt, auch wenn diese zunächst ausdrücklich erklärt hatte, sich an einem Bruderkrieg nicht beteiligen zu wollen. Lediglich das kleine Fürstentum Waldeck-Pyrmont, das 1862 eine sogenannte Militärkonvention mit Preußen geschlossen hatte, stand an dessen Seite, was ihm später noch sehr zu Pass kommen sollte. Besonders schlagkräftig war Waldeck-Pyrmont aber ohnehin nicht, denn es entsandte keine eigenen Truppen.
Am 3. Juli 1866 kam es zu der wohl bekanntesten Schlacht des preußisch-österreichischen Krieges, der Schlacht von Königgrätz, die Preußen zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Preußen kamen einige Faktoren zugute, darunter der Einsatz des berühmten Zündnadelgewehrs, aber auch eine strategisch effiziente Aufmarschplanung und taktisches Geschick des preußischen Generalstabschefs Helmuth von Moltke.
Bereits Ende Juli verlief die Front etwa entlang des Mains und kurze Zeit später war der Krieg zugunsten Preußens entschieden. Die Geschwindigkeit dieses Krieges war für die damalige Zeit ungeheuerlich. Das wiederum war auch ein Grund dafür, dass die europäischen Mächte nicht eingriffen.
Preußen stellte sich nun also niemand mehr in den Weg. Doch Bismarck setzte sich für ein schnelles Kriegsende mit maßvollem Frieden ein. Er lehnte einen Eroberungszug ab und beschränkte die preußischen Interessen auf Deutschland. Auch um Österreich als zukünftigen Bündnispartner nicht gänzlich zu vergraulen. ja, gerade ist Krieg gegeneinander geführt, hat man schon das Neue im Sinn. Im Frieden von Prag vom 23. August 1866 wurde der Preis der österreichischen Niederlage festgelegt. Die Habsburger Monarchie verlor Venetien und die Rechte an Schleswig. Noch wichtiger als das war allerdings die Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes und Zustimmung zu einer Neugestaltung Deutschlands ohne österreichische Beteiligung und unter preußischer Führung. Beschränkt war das allerdings auf die Gebiete nördlich des Mains. Dieser sogenannte Norddeutsche Bund sollte allerdings enge Verbindungen mit dem Süden haben. Bismarck plante enge Schutz- und Trutzbündnisse, wie das damals hieß, zwischen den deutschen Staaten. Zudem sollte Österreich die Annexionen des preußischen Staates im Zuge des Krieges akzeptieren.
In diesem Zusammenhang aber nochmal ein kurzer Blick ins Detail. Mit Ausnahme von Waldeck-Pyrmont, das eigenständig blieb, war der Deutsche Krieg also für die hessischen Staaten verloren. Und in Kurhessen, Hessen-Nassau und Frankfurt gingen teilweise jahrhundertelange Traditionen von Selbstständigkeit zu Ende. Kurhessen und Nassau wurden zusammengeschlossen und zu einer preußischen Provinz degradiert, die sich in Randlage des angewachsenen Königreichs befand und nun nicht mehr aus Kassel oder aus Wiesbaden, sondern dem fernen Berlin regiert wurde. Herzog Adolf von Nassau und auch Friedrich Wilhelm von Hessen, derselbe, der schon zu Zeiten des Verfassungskonflikts 1850 im Kurfürstentum regiert hatte, wurden abgesetzt und mussten ihrer durchaus unterschiedlichen Wege gehen. Während Adolf von Nassau ab 1890 als Großherzog von Luxemburg noch eine zweite Karriere erlebte, zog sich der ehemalige Kurfürst Friedrich Wilhelm auf seine böhmischen Besitzungen zurück, ehe er 1875 in Prag starb. In einer Schrift, die er zu Exilzeiten verfasst hatte, hieß es: Noch liegt die Zukunft hinter dunklem Schleier, und nur dessen ist jeder Denkende sich bewusst, dass noch unsägliches Elend, noch heillose Wirrnis Deutschland, ja ganz Europa bevorsteht, ehe die Saat von 1866 beseitigt oder, was Gott verhüten wolle, zu Blüte und Frucht gediehen sein wird.
Tja, da kann man ja fast einen, ja, seherischen Weitblick attestieren, würde ich sagen. Oder wie siehst du das, Felix?
Doch, also ja, auf jeden Fall sieht er was am Horizont.
Nachtigall, ich hör dir trapsen. Nun, jetzt aber nochmal der Blick nach Hessen. Denn auch Frankfurt sah sich dramatischen Veränderungen gegenüber. Die Kaiserstadt, die Mitte der 1860er Jahre knapp 80.000 Einwohner zählte, wurde bis dato nicht von einem Monarchen, sondern von seinen Bürgern selbst regiert. Karl Konstanz Viktor Fellner, der sogenannte ältere Bürgermeister und somit Stadtoberhaupt, übergab am 16. Juli 1866 Frankfurt kampflos an die preußische Armee unter Eduard Vogel von Falkenstein, der die Stadt trotz ihrer erklärten Neutralität als feindlich betrachtet hatte. Bürgermeister Fellner sah sich sodann schon wenige Tage später vor die Wahl gestellt. Entweder hohe Geldforderungen der preußischen Armee zu erfüllen oder aber die Bombardierung und Plünderung seiner Stadt zu riskieren. Gefangen zwischen dem Druck der Preußen einerseits und der Ablehnung ihrer Forderungen von Senat und Bürgerrepräsentation andererseits, nahm sich Fellner nur eine Woche nach dem Einmarsch am Morgen seines 59. Geburtstages das Leben. Am 8. Oktober wurde schließlich die Annexion der Stadtrepublik durch Preußen formell vollzogen. Als zu diesem Anlass vor dem Rathaus ein Hoch auf den König ausgebracht wurde, soll aus der Menge nur ein einziger Bürger eingestimmt haben. Wasserdicht belegen lässt sich das heute zwar nicht mehr, man kann es sich doch aber sehr gut vorstellen, wenn man so an das besondere Frankfurter Gemüt denkt.
Gelle. Einen weiteren Sonderfall stellte in vielerlei Hinsicht das Großherzogtum Hessen, ehemals Hessen-Darmstadt, dar. Obwohl es an Österreichs Seite gegen Preußen zu Felde gezogen war, wurde es nicht annektiert. Zwar musste es 3 Millionen Gulden Kriegsentschädigung zahlen, sowie das gesamte Post- und Telegrafenwesen Preußen unterstellen, behielt aber seine Eigenständigkeit. Wobei wohl auch eine Rolle gespielt haben dürfte, dass der russische Zar Alexander II. Der Schwager von Großherzog Ludwig III. War. Und wie stand es mit der Zugehörigkeit zum Norddeutschen Bund? Auch hier gab es wieder etwas Besonderes, denn das Großherzogtum wurde, als einziges Land, gleichzeitig Teil und nicht Teil des neuen Gebildes. Während die Provinz Oberhessen und die rechtsrheinischen Gemeinden Kastell und Kostheim dem Bund beitreten mussten, verblieb der Rest des Großherzogtums, südlich des Mains gelegen, außerhalb des neuen Staates. Ende 1866 hatte Preußen durch Annexion, Besetzung und Neubildung die politische Landkarte Hessens also völlig auf den Kopf gestellt. In einem Zeitraum von weniger als einem Jahr.
Ja, ganz historisch gewachsene Räume irgendwie, die da wirklich zerpflückt wurden. Naja, und man muss sich an dieser Stelle aber auch nochmal vor Augen führen, dass diese Annexionen auch für Preußen ein heißes Eisen waren, das der preußische Monarch nicht leichtfertig schmieden ließ. Letztlich delegitimierte er mit diesem Schritt andere Monarchen und somit deren Souveränität, respektive auch seine eigene.
...1866 markiert also das Ende des preußisch-österreichischen Dualismus in Deutschland. Preußen nutzte sogleich seine freie Fahrt und etablierte nördlich des Mains den Norddeutschen Bund mit eigenem, nach dem Wahlrecht der Verfassung von 1849, freien und allgemeinen Wahlen. Selbstredend waren nur Männer über 25 wahlberechtigt.
Ja, also irgendwie hat sich Preußen wirklich ganz schamlos an 1849 bedient.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, haben sie gemacht.
Aber trotz allem war der Norddeutsche Bund ein großer Schritt in Richtung der deutschen Einheit. Wir müssen uns trotzdem nochmal vor Augen führen, dass es Preußen nur so lange um die nationale Sache ging, solange es den preußischen Interessen dienlich war. Die Machterweiterung und auch das wirtschaftliche Potenzial waren durch den Norddeutschen Bund schon doch sehr spürbar. Nach den großen Erfolgen von 1864 und 1866 waren aus preußischer Sicht eigentlich ja erstmal alle Wünsche erreicht und Bismarck hatte es Ende der 1860er Jahre nicht eilig, die deutsche Einheit weiter voranzutreiben. Stattdessen versuchte er, die Verhältnisse in Deutschland im preußischen Sinne zu konsolidieren.
Und das tat er nicht zuletzt mit dem Rückenwind der deutschen Nationalbewegung. Denn insbesondere einen Gutteil der Liberalen hatte er mit seiner Deutschlandpolitik an Bord geholt. Ein Teil ging zwar auf dem Weg verloren, die nun sogenannten Nationalliberalen waren nach dem preußischen Siege allerdings umso mehr auf Linie. Die liberale Mehrheit im Norddeutschen Reichstag sorgte in einem von Preußen geduldeten Maße für eine Modernisierung von Gesellschaft und Wirtschaft. Die Nationalliberalen sahen in Bismarck paradoxerweise die einzige Möglichkeit der Modernisierung des Landes, wenn auch nur gebremst.
Kurzum, nicht wenige waren mit dem Status quo zufrieden. Von Bismarck gibt es übrigens auch mehrere Zitate, die davon zeugen. Eins von 1868 zeigt das besonders eindrücklich, indem er sich über die deutsche Einigung äußert. Zitat: Erreicht Deutschland sein Ziel noch im 19. Jahrhundert, so erscheint mir das etwas Großes. Und wäre es in 10 oder gar 5 Jahren, so wäre das etwas Außerordentliches.
Ganz und gar nicht von Bismarcks Weg überzeugt waren allerdings die wenigen radikaldemokratischen Kräfte im Norddeutschen Reichstag. Unter ihnen war auch Wilhelm Liebknecht, den eine Amnestie des preußischen Königs Anfang der 60er Jahre aus England in seine Heimat hatte zurückkehren lassen. Am 17. Oktober 1867 hielt er eine vielbeachtete Rede vor dem Parlament, in der er sich zunächst als prinzipieller Gegner eines stehenden Heeres positionierte. Erntete Liebknecht zunächst noch Gelächter rechts und im Zentrum, wie es in den Reichstagsprotokollen heißt, wurde es tumultartiger, als er den Finger in die Wunde der Konservativen und auch so mancher liberaler Kräfte legte. Zitat:
Sie, meine Herren, sind die Siegenden. Ich gehöre zu denjenigen, welche damals besiegt wurden. Aber bedenken Sie, dass Ihr Reich aufgebaut ist durch Gewalt und auf Gewalt ruht. Die Weltgeschichte wird hinwegschreiten über diesen Norddeutschen Reichstag, der nichts ist als das Feigenblatt des Absolutismus.
Auch Bismarck hörte diese Worte, wich seinerseits aber keinen Zoll von seiner Linie ab.
Allerdings nicht, denn einmal mehr kamen Impulse aus Frankreich, die man in Preußen einfach nicht ignorieren durfte oder wollte. Denn unser Nachbar war seit jeher eine wichtige Variable in der deutschen Politik und umso mehr ab 1866.
Seit dem Bruderkrieg kam es zu verschiedenen diplomatischen Verstrickungen und, wir erinnern uns, Frankreich hatte sich letztlich auf die Seite Österreichs gestellt. Als die spanische Königin Isabella durch einen Militärputsch vertrieben und der spanische Thron vakant wurde, kam dann neue Bewegungen in die europäische Machtpolitik.
Als Nachbar Frankreichs waren die Verhältnisse in Spanien durchaus im Interesse Napoleons III. Umso härter traf es ihn, dass der Favorit auf die spanische Thronfolge für die spanische Regierung niemand Geringeres als Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen war. Leopold war katholisch und durch seine Heirat mit einer portugiesischen Prinzessin durchaus mit der iberischen Halbinsel verbunden. Und er war zwar mit Napoleon III. Verwandt, aber als Hohenzollern auch und vor allem mit Wilhelm I. von Preußen. Das machte ihn für den französischen König zum absolut inakzeptablen Kandidaten für ein Land, das ökonomisch, politisch und strategisch so bedeutsam war. Hohenzollern im Osten schön und gut, aber im Westen schlichtweg inakzeptabel und vor allem nicht von beiden Seiten. Der französische Botschafter in Madrid ließ Anfang 1870 verlautbaren, Zitat, ein Preuße, das bedeutet Krieg.
Sehr schön. Nach langem Zögern sagte Prinz Leopold schließlich zu, was den vehementen Protest der französischen Regierung nach sich zog. Währenddessen verhielt sich Bismarck auffällig ruhig. Er behandelte die Situation als Angelegenheit des Hauses Hohenzollern, wenn auch klar war, dass sich auch Preußen irgendwann zu der Sache verhalten musste. Das führte aber letztlich dazu, dass Prinz Leopold am 12. Juli aufgrund der allgemeinen kriegerischen Stimmung in Europa doch auf die Kandidatur verzichtete. An dieser Stelle hätte man also getrost einen Strich unter die ganze Sache machen können.
Doch für Frankreich war die Sache damit noch nicht abgehakt. Man wollte sicher gehen, dass sowas nicht nochmal vorkommen würde. Und so kam es zu einer Begebenheit, die unter dem Stichwort Emser-Depesche in die Geschichte einging. König Wilhelm war nämlich privat in Bad Ems unterwegs und auf einem Spaziergang auf der dortigen Kurpromenade, als ihn der französische Botschafter aus Berlin ansprach und ihm ein Telegramm überreichte, in dem Frankreich den preußischen König aufforderte, zu versprechen, nie mehr auf die Thronkandidatur in Spanien zurückzukommen. Das war natürlich ein Affront und Wilhelm war, man muss schon auch sagen berechtigterweise, stinksauer. Er wollte zu diesem Zeitpunkt wohl keinen Krieg vom Zaun brechen, aber gleichsam nicht, Zitat, als reuiger Sünder vor der Welt auftreten, wie er in einem Brief an seine Frau schrieb.
Bismarck wusste die Situation erneut zu preußischen Gunsten zu nutzen und ließ das Telegramm in gekürzter und schärferer Form veröffentlichen. Die Publikation der Emser-Depesche wird bis heute gerne als Funke angeführt, der das Pulverfass zur Explosion brachte. So gut das auch in die Dramaturgie passt, wird das von der gegenwärtigen Forschung etwas differenzierter betrachtet. Auf beiden Seiten waren bereits im Vorhinein die Weichen für eine schnelle Mobilisierung der Streitkräfte gestellt. Vielmehr wird dieses Säbelrasseln heutzutage eher als Mobilisierung der Öffentlichkeit verstanden, die in jener Zeit regen Anteil an den Dingen nahm und mittlerweile in den Parlamenten ja auch einen gewissen Einfluss hatte.
Die Frage nach der Kriegsschuld und Unvermeidbarkeit des Krieges wurde oft gestellt. Und insbesondere Bismarck trug sehr zur Legendenbildung bei, indem er beispielsweise vor Studenten in Jena 1892 solche Sachen sagte wie, Zitat, ohne Frankreich geschlagen zu haben, konnten wir nie ein deutsches Reich mitten in Europa errichten und zu der Macht, die es heute besitzt, erheben.
Nach Ebgenhans verhielt es sich 1870 etwa so, dass Bismarck und Preußen durchaus bereit waren, dem Konflikt mit Frankreich nicht auszuweichen. Letztlich waren es aber Napoleon III. Und die französische Regierung, die Preußen am 19. Juli 1870 formell den Krieg erklärten. Und mit diesem Waffengang ging Frankreich volles Risiko. Schließlich stand die französische Vormachtstellung auf dem Kontinent auf dem Spiel.
Auch die Zeitgenossen sahen die Kriegsverantwortung am ehesten bei Frankreich. Was für die anderen europäischen Mächte ein gewichtiger Grund war, sich aus diesem Krieg rauszuhalten. Napoleon III. Hoffte aber bis zuletzt, dass sich auch die süddeutschen Staaten nicht einmischen würden. Doch diese folgten dem Aufruf Wilhelms I., der sich erneut an das große deutsche Vaterland wandte und um Unterstützung bat. Und die süddeutschen Staaten entsprachen diesem Wunsch und den mit dem Norddeutschen Bund geschlossenen Bündnissen.
Auch Hessen hatte durch die Teilzugehörigkeit zum Norddeutschen Bund kaum eine andere Wahl, als sich mit in den Krieg gegen Frankreich zu stürzen. Das heißt natürlich nicht, dass alle im Land für den Krieg waren. Vielmehr herrschte 1870 noch immer eine kritische Stimmung gegenüber Preußen, doch noch kritischer war die antifranzösische Stimmung jener Tage, die fast alle Bevölkerungsteile erfasste.
Mit zwei gewonnenen Kriegen in den vergangenen 6 Jahren im Rücken ging Preußen mit seinen Verbündeten selbstbewusst zu Werke. Frankreich, zumal mit dem damals besten Eisenbahnsystem seiner Zeit ausgestattet, war nicht fähig, seine Ressourcen so effizient einzusetzen wie die deutschen Truppen. Jenseits dessen waren auf beiden Seiten Dimensionen an Soldaten und modernem Kriegsgerät im Einsatz wie niemals zuvor. Wenig verwunderlich ist also die für die damaligen Verhältnisse absurd hohe Zahl an gefallenen und gefangenen französischen Soldaten nach der Schlacht von Sedan. Rund 100.000 Soldaten verlor Frankreich allein in dieser Schlacht, die zu Recht als Zäsur im Deutsch-Französischen Krieg zählt. Nicht zuletzt, weil Kaiser Napoleon III. In deutsche Kriegsgefangenschaft geriet.
In der Folge kam das französische Kaiserreich nach Unruhen in Paris zu Fall. Nach der Ausrufung der Dritten Republik und einer allgemeinen Volksbewaffnung, wie schon 1792, trat der Krieg in eine neue Phase. Doch den deutschen Vormarsch konnte das nicht aufhalten, der mittlerweile bis nach Paris vorgestoßen war. Ab dem 6. Oktober 1870 hielt Wilhelm Quartier in Versailles. Die französische Hauptstadt war mehr oder weniger eingekesselt.
Während in Paris Hunger, Kälte und Seuchen wüteten, fast alle französischen Festungen in deutscher Hand waren und die Hauptstadt nach Wahlen zur Nationalversammlung letztlich kapitulierte,
wurde im Spiegelsaal von Versailles ein deutsches Kaiserreich proklamiert.
Schauen wir uns diese Phase doch nochmal etwas genauer an. Einmal mehr hatte also die Gegnerschaft zu Frankreich der deutschen Nationalbewegung einen wertvollen Dienst geleistet. Doch ganz so reibungslos lief es dann insbesondere für die Träger dieser Nationalbewegung, die ja vor allem aus dem bürgerlichen Milieu stammten, doch nicht. Denn allzu gerne hätte man der Reichsgründung auch einen populären Stempel aufgedrückt.
Und wie heißt das alte Sprichwort? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich gelegentlich. Oder so ähnlich. In diesem Fall trifft das tatsächlich zu, denn der Norddeutsche Reichstag schickte im Januar 1871 eine Delegation von Abgeordneten nach Versailles, die von niemand anderem angeführt wurde als Eduard Simson. Wir erinnern uns, eben jener Abgeordnete, der 1849 mit einer Delegation aus der Frankfurter Paulskirche dem damaligen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone angetragen hatte.
In der guten Hoffnung, dass es sich mit dem Bruder des alten Königs nun besser anspinnen würde, wurde nun also die Delegation in Versailles vorstellig, um dem preußischen König eine Aufforderung zu überbringen, das deutsche Einheitswerk durch die Annahme einer deutschen Kaiserkrone zu weihen. Wilhelm und Bismarck waren sich der Symbolik und der Parallelen zu 1849 durchaus bewusst, weshalb sich der König dazu entschied, die Delegation erst zu empfangen, wenn die Zustimmung aller Fürsten zur Kaiserproklamation vorlag. Eine monarchische Machtdemonstration, um zu verhindern, dass den Volksvertretern auch nur der Hauch eines Anteils an der Reichsgründung zuteil werden konnte.
Und der königliche Plan ging auf. Die Delegation wurde erst empfangen, als der monarchische Käse längst gegessen war. Entsprechend entspannt verlief die Audienz, in der Wilhelm den Wunsch der deutschen Nation und ihrer Vertreter wohlwollend und dankend zur Kenntnis nahm.
Darüber hinaus lehnten Bismarck und Wilhelm auch den Titel ab, den die Abgeordneten dem werdenden Kaiser gerne verliehen hätten, nämlich Kaiser der Deutschen, wie man es schon 1849 vorgesehen hatte. Das kam aber für Wilhelm nicht in Frage, denn er wollte kein Kaiser sein, der von den Deutschen legitimiert war und für sie regierte. Er wollte über sie regieren. Damit stellte sich nun allerdings die Frage, wie man das Kind eigentlich dann jetzt nennen sollte. Wenn es nach dem preußischen Monarchen gegangen wäre, so hätte sein künftiger Titel Kaiser von Deutschland gelautet. Über diesen kam es dann zum Zwist mit Bismarck, der hier nämlich einen Territorialanspruch über die deutschen Lande und damit die Gefahr einer Brüskierung der anderen deutschen Monarchen sah. Die gab es ja immer noch. So schlug Bismarck letztlich deutscher Kaiser vor. Was aber wiederum Wilhelm missfiel.
Am Tag vor der Zeremonie kam es dann in einer Sitzung der engsten Vertrauten zum Eklat. Der badische Großherzog versuchte sodann zwischen Wilhelm und Bismarck zu vermitteln, allerdings ohne Erfolg.
Hier wird aber beispielhaft die bedeutende Rolle der übrigen deutschen Fürsten sichtbar. Wir haben ja gerade am Rande der parlamentarischen Delegation angeführt, dass Wilhelm nur mit Zustimmung der anderen Monarchen zum Kaiser gekrönt werden wollte. Und das war alles andere als ein Selbstläufer, sondern erforderte monatelanges diplomatisches Geschick. Besonders Bismarck entichambrierte monatelang bei anderen Fürsten, vor allem dem bayerischen König, den er wohl letztlich nur mit Hilfe einer ordentlichen Summe an Schmiergeldern davon überzeugen konnte, seinen preußischen Kollegen in dem sogenannten Kaiserbrief die deutsche Kaiserkrone anzutragen.
Der 18. Januar 1871 ließ sich dann gut an. Kaiserwetter in Versailles. Rund 1400 Menschen versammelten sich, darunter Fürsten, Generäle, Offiziere, Unteroffiziere, Diplomaten und Angehörige des Hofes. Die Könige von Bayern, Württemberg und Sachsen blieben der Zeremonie aber demonstrativ fern. Besonders die illustre Schar im Spiegelsaal beschreibt der Historiker Matthias von Hellfeld plakativ. Eine groteske Ansammlung von hochbetagten Vertretern der feudalistischen Weltordnung war mitten im Feindesland zusammengekommen, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein mittelalterliches Krönungsritual abzuhalten.
Im Spiegelsaal, den der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Hatte bauen lassen, folgte dann eine Predigt des Hofpredigers. Der sächsische Kronprinz bezeichnete diese später als, Zitat, taktlose Rede voll preußischer Selbstvergötterung, was wir an dieser Stelle einfach mal unkommentiert so stehen lassen.
Nach der Predigt stieg Wilhelm mit den anderen Fürsten auf das Podium, wo die illustre Schar nun dicht gedrängt auf das Bevorstehende wartete. Sodann wurde die Proklamation von Bismarck verlesen, in, Zitat, tonloser, ja geradezu geschäftlicher Art und ohne jegliche Spur von Wärme oder feierliche Stimmung, wie der preußische Kronprinz später in seinem Tagebuch notierte.
Sodann dankte Wilhelm den Fürsten dafür, dass sie der Aufforderung des bayerischen Königs einstimmig gefolgt waren, um ihn, ja, zu was denn nun eigentlich zu ernennen? Die Titelfrage war ja noch offen geblieben. Und in diesem Moment ergriff der badische Großherzog die Initiative, riss den Arm hoch und rief: Seine kaiserliche und königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch, hoch, hoch!
Dem einzigen, dem anscheinend nicht zum Feiern zumute war, war Otto von Bismarck. Und auch die Stimmung zwischen ihm und dem neuen Kaiser blieb frostig. Wilhelm soll ihn nach der Zeremonie schlichtweg ignoriert haben. In einem Brief an seine Frau schrieb wiederum Bismarck über die schwere Kaisergeburt Folgendes: Ich hatte als Akkuscheur, also als Geburtshelfer, mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre.
So sollte es aber nicht kommen. Vielmehr baute man auf den Trümmern von Frankreich nun das Deutsche Reich auf. So wurde die Annexion von Lothringen und dem Elsass vor den Augen der Weltöffentlichkeit bereits im Vorfrieden von Versailles am 26. Februar 1871 festgelegt. Bismarck, aus der preußischen Perspektive zunächst skeptisch, versprach sich letztlich vor allem einen strategischen Vorteil. Er hatte bereits Ende 1870 geäußert, dass das womöglich nicht der letzte Krieg gegen Frankreich sein würde. Was er aber vor allen Dingen an der, Zitat, Raublust der Franzosen festmachte.
Am 10. Mai wurde der Friede von Frankfurt ratifiziert. Frankreich musste hohe Reparationszahlungen leisten. Bis dahin sollten Teile des Landes besetzt bleiben. Das Elsass, Lothringen und die Festung Metz gingen an das Reich. Ebgenhans urteilt deutlich über diesen Frieden. Zitat, der Frankfurter Friede war hart und ob er weise war, ist bis heute umstritten. Bismarck selbst hat oft genug daran gezweifelt.
Während in Berlin wohl spektakuläre Paraden vonstatten gingen, war man beispielsweise in Bayern deutlich verhaltener. Nicht jedem war zum Feiern zumute, denn nicht zuletzt hatte der Krieg, der durchaus als Beginn des Zeitalters der Millionenheere gesehen werden kann, gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Arbeitslosigkeit, Not durch Verwundungen und Verluste und alle möglichen weiteren Belastungen durch eben jenen Krieg.
Nun, wo wir den Krieg und die ambivalenten Feierlichkeiten hinter uns gelassen haben, wollen wir uns noch einmal das frisch gegründete Kaiserreich selbst anschauen. Das Reich war erstmal konzipiert als Bund der deutschen Fürsten, deren Vertretung, der Bundesrat, sich die Macht mit dem Kaiser teilte. Auch wenn in der Reichsverfassung von 1871, die sich in weiten Teilen mit der Verfassung des Norddeutschen Bundes deckte, kein Grundrechtekatalog vorhanden war, handelte es sich im Kern doch um einen Rechtsstaat mit teilweise einheitlicher Rechtsordnung, zumindest gemessen an damaligen Standards. Die Verfassung kann man schon als einen Kompromiss mit den konservativen und liberalen Strömungen der Zeit lesen, auch wenn das Mächtegleichgewicht stark zugunsten der Fürsten ausschlug. Herrscher des Reichs war der preußische König als deutscher Kaiser, der den Oberbefehl über das Militär innehatte, den Reichskanzler bis 1890 Bismarck ernannte, den Bundesrat einberief, dessen Beschlüsse sich übrigens durch ein Veto der preußischen Vertreter blockieren ließ und auch den Reichstag auflösen konnte. Der Reichstag wiederum war als Zugeständnis an die Liberalen und Demokraten zu verstehen, ein demokratisches Feigenblatt sozusagen. Der Reichstag hatte zwar, wie auch schon bei vorherigen Verfassungen, das Budgetrecht, aber auch im Kaiserreich wurde diese Kompetenz gerne ignoriert. Zumindest das Wahlrecht im Kaiserreich war für die damalige Zeit aber durchaus fortschrittlich.
Wo wir jetzt so viel über Verfassung gesprochen haben, fällt mir auf, eigentlich war das ein klassischer Fall von Rechtsgeschichte mit Burkhardt.
Eigentlich schon.
Das machen wir mal als Abbinder diesmal.
Das machen wir jetzt, deklarieren wir rückwirkend.
Genau. Kommen wir doch nochmal in die hessische Perspektive. Denn unter den Mitgliedern des Deutschen Reichstags war ab 1874 ein alter Bekannter zu finden, nämlich Wilhelm Liebknecht. Denn auch wenn die Unterdrückung sogenannter Reichsfeinde, zu denen die Sozialdemokraten zuvorderst gezählt wurden, im Kaiserreich Hochkonjunktur hatte, war der Anspruch des Volkes, über seinen eigenen Angelegenheiten mitzudiskutieren, nicht mehr zu unterdrücken.
Liebknecht blieb schließlich bis zu seinem Tode Mitglied des Reichstages. Saß er 1874 noch als einer von 9 Sozialdemokraten im Parlament, waren es zum Zeitpunkt seines Ablebens bereits 56. Das war um die Jahrhundertwende. Die SPD sollte in den Folgejahren noch weitere Zuwächse verzeichnen und schließlich zur stärksten Kraft im Reichstag werden. Die Saat für die großen Reibereien zwischen Demokraten, Sozialisten und Monarchisten waren also unweigerlich ausgebracht.
Wir können demnach festhalten, dass Monarch und Regierung nicht gänzlich schalten und walten konnten, wie sie wollten im Reich. Und insbesondere das Budgetrecht erwies sich im Laufe der Zeit immer wieder als brauchbares Instrument, um Druck auszuüben. Zumindest aus, ja, Volkessicht, sag ich mal. Die sich ausformenden Institutionen des Reiches, wie die Reichsbank, das Reichsgericht, die Reichspost und viele weitere Ämter, wurden von den Einzelstaaten des Reiches finanziert. Also auch von den Hessens. Über diese sogenannten Matrikularbeiträge wiederum entschieden aber die, zumeist liberal dominierten, einzelnen Volksvertretungen. Geld gab es also oft nur gegen Zugeständnisse an liberale Interessen, was so manchen gesellschaftlichen Fortschritt im Kaiserreich ermöglichte.
Das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil er bis heute fortwirkt. Das Reich war ein föderativer Nationalstaat. Die 25 Glieder des Reiches, grob vergleichbar mit den heutigen Bundesländern, behielten eine gewisse Eigenstaatlichkeit. Im Reich lebten etwa 40 Millionen Menschen, 25 Millionen deutscher Sprache und Identität, dazu außerhalb der Grenzen. England, Russland und auch Österreich-Ungarn blickten durchaus kritisch auf diese Entwicklung und auf das enorme wirtschaftliche Potenzial, das dieses neue Deutschland besaß.
Wenn wir an das Deutsche Kaiserreich denken, haben wir oftmals die Bilder am Vorabend des Ersten Weltkriegs vor Augen. Eisenbahnen, erste Automobile, Straßenbahnen, mondän gekleidete Menschen, städtische Szenen. Doch das Reich von 1871 war von diesem Bild, von diesem Modernen noch weit entfernt. Etwa 2/3 aller Deutschen war direkt oder indirekt vom Agrarsektor abhängig. Hohe Kindersterblichkeit, so gut wie keine Frauenrechte, 12 Stunden Arbeitsschichten von Montag bis Samstag, wenig Gütermobilität trotz wachsender Schienennetze. Das Reich hatte einiges aufzuholen.
Durch den Abbau der Binnengrenzen und der Nationalisierung wichtiger Sektoren wie dem Post- und Transportwesen, der Eisenbahn, aber auch der Wirtschaft durch die Einführung einer einheitlichen Währung und vielen weiteren Maßnahmen entfaltete sich eine wirtschaftliche Aufbruchsstimmung. Diese Hochkonjunktur wurde zu einem nicht unwesentlichen Teil durch öffentliche Investitionen aus den französischen Reparationszahlungen befördert. Das Reich entwickelte sich in nur wenigen Jahren mehr und mehr zu einem Industriestaat mit all seinen Vor- und Nachteilen. Landflucht, Verarmung, Massenauswanderung standen der Produktivitätssteigerung, hygienischen Verbesserungen und einem Bevölkerungswachstum gegenüber. Wie wir gesehen haben, arbeiteten allerdings unzählige Menschen im Großen wie im Kleinen daran, Verbesserungen herbeizuführen, von denen die Gesellschaft noch lange zehren sollte. Dabei sah auch noch einmal Luise Büchner zu nennen. Ab Mitte der 1860er Jahre war sie eine enge Vertraute von Großherzogin Alice von Hessen, gründete zahlreiche Frauenvereine und ging als eine der führenden Persönlichkeiten der deutschen Frauenbewegung in die Geschichte ein. Neben zahlreichen literarischen Werken bleibt von ihr vor allem ein Ausspruch im Gedächtnis. Feder und Wort sind euch gegeben, so gut wie dem Manne.
Kommen wir aber nochmal auf diesen föderativen Charakter zu sprechen. Denn die Etablierung und Glorifizierung des Nationalstaats, der sich nun in alle möglichen Bereiche einmischte, führte gleichzeitig dazu, dass die Menschen Identifikation im Regionalen und Lokalen suchten. Besonders in einer entstehenden Heimatbewegung schloss sich das aber nicht mit dem Nationalen aus. Museen und historischen Vereinen kam hier eine besondere Rolle zu. Die sächsische, bayerische, preußische und nicht zuletzt die hessische Geschichte bald zu gemeinsamen, jahrtausendealten, bis zu den frühen Germanen reichenden Erzählungen zu verflechten, die aus heutiger Sicht oftmals, ja, geradezu grotesk anmuten und besonders vor dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts kritisch zu sehen sind.
Und damit hast du eine gute Überleitung zum letzten Teil unserer Folge geschaffen. Denn wie du gerade schon angerissen hast, fand der deutsche Nationalismus ganz eigene Wege, seine Existenz in der Vergangenheit zu begründen. Besonders preußische Historiker gaben sich damals redlich Mühe, eine deutsch-nationale Geschichte als geradlinige und zielstrebige Entwicklung hin zur kleindeutschen Version des deutschen Nationalstaats unter preußischer Führung zu konstruieren. Eine Konstruktion, die bis heute nachwirkt.
Da war jetzt ganz, ganz viel Deutsch dabei, muss ich sagen.
Sehr, aber, sehr deutsch. Es wurde aber auch das früher sehr gerne gesagt, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Und es ist irgendwie eine sehr deutsche Folge geworden.
Ja, aber gut. Ja, ich weiß auch
das
nicht.
Das ist aber auch ein, sagen wir mal, so ein bisschen die Ironie der Geschichte, die du da gerade thematisiert hast. Weil wir erinnern uns, 1849 hatte ja der Kartätschenprinz die Revolutionäre, die ja genau einen solchen Staat etablieren wollten, noch über den Haufen schießen lassen, während er nun 1871 als Kaiser Wilhelm in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Also irgendwie paradox.
Ja, und diese Reichsgründung, die ja nun also ohne den Einsatz der bürgerlichen Kräfte im Land und letztlich auch durch die konstruierte Erbfeindschaft mit Frankreich nicht möglich gewesen wäre, wurde ab 1871 zum wirkmächtigen Mythos stilisiert. Davon zeugen nicht zuletzt zahllose Denkmäler, wie beispielsweise das Niederwalddenkmal bei Rüdesheim von 1883 und die zahlreichen Wilhelm- oder Bismarck-Denkmäler. Ich denke, jeder hat mindestens eins im Kopf. Und selbst in kleinsten Dörfern fanden sich einfache Denkmäler, die Ausdruck des nationalen Stolzes, der Trauer um Gefallene oder der Erinnerung an Kriegshelden jener Tage waren. In Schulbüchern werden bis heute so manche dieser Heldenerzählungen reproduziert, die sich in diese nationale Selbstbeweihräucherung einreihen, auch wenn sich die Erinnerung an das Kaiserreich mit der Zeit durchaus gewandelt hat.
Das kann man wohl sagen. Besonders am Ende des Ersten Weltkriegs zeigte sich, wie tief der Stachel der Reichsgründung besonders in Frankreich saß. Das führte dazu, dass man sich am 18. Januar 1919, dem 48. Jahrestag der Kaiserproklamation, auf ganz besondere Art und Weise der Reichsgründung erinnerte, während der Verhandlungen der Alliierten über den Frieden mit dem geschlagenen Deutschen Reich. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags fand, wie konnte es anders sein, im Spiegelsaal von Versailles statt. Da wurde tatsächlich so ein kleines bisschen Payback-Time gefeiert. Über die Auswirkungen auf die Weimarer Republik und ihr Scheitern ist viel gesprochen worden. Und auch die Nationalsozialisten nahmen gerne Bezug auf die sogenannte Schmach von Versailles, wie sie immer abwertend genannt wurde. Jenseits dessen war das Verhältnis des NS-Regimes gegenüber dem Kaiserreich ambivalent. Für die Konstruktion einer tausendjährigen deutschen Geschichte seit mindestens dem Mittelalter, wenn nicht sogar bis in den Teutoburger Wald, reichte es dann aber doch. Insbesondere die Heimatbewegung und der übersteigerte Nationalismus des Kaiserreichs sowie antisemitische Ressentiments und weitere Elemente waren durchaus anschlussfähig für die Nazis, bei denen Nostalgie und Zukunftsangst nur allzu gerne Hand in Hand gehen.
In der Nachkriegszeit wurde dem Kaiserreich als positiver Fixstern der deutschen Geschichte nach den 12 Jahren Schandfleck im Lebenslauf nur allzu gerne gedacht. In einer Umfrage von 1951, wann es den Deutschen im 20. Jahrhundert am besten gegangen sei, war die klare Antwort vor 1914. Und ein Jahr später wurde Otto von Bismarck zu dem Deutschen designiert, der am meisten für sein Land getan hatte. Das Kaiserreich wurde zum Inbegriff der guten alten Zeit.
Tja, nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte Gedächtnis, heißt es ja immer so gerne, aber gut.
Ja, so ist es.
Bis Ende der 1960er Jahre blieb das Gedenken an das Kaiserreich und seine Protagonisten eher positiv. Seither änderte sich die Erinnerungskultur in Deutschland nach und nach und die Popularitätswerte des ollen Bismarck sanken in den Keller. Der Fokus des Gedenkens wandelte sich mehr und mehr in Richtung des Gedenkens an den schwierigen Weg in eine parlamentarische Demokratie. Das Kaiserreich wurde zum Inbegriff des autoritären und reformunfähigen Obrigkeitsstaats, geprägt von Nationalismus, Antisemitismus und Militarismus und auch als Nährboden für das sogenannte Dritte Reich, wohingegen dem Reichstag ein besonderer Platz in der deutschen Demokratiegeschichte zuteil wurde.
Am Vorabend des 18. Januar 1971, also knapp 100 Jahre nach der Reichsgründung, hielt Bundespräsident Gustav Heinemann eine sehr kontrovers aufgenommene Ansprache im Fernsehen, in der er sich kritisch vom Kaiserreich distanzierte. 100 Jahre Deutsches Reich. Dies heißt eben nicht einmal Versailles, sondern zweimal Versailles, 1871, 1919. Und dies heißt auch Auschwitz, Stalingrad und bedingungslose Kapitulation 1945. Damit setzte in der BRD eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich ein, die in der DDR gleich zu Beginn ihres Bestehens zur Staatsdoktrin erhoben worden war.
Seit der sogenannten Wende hat sich wieder ein milderes Licht auf das Bismarcksche Kaiserreich gelegt, in dem Platz für Kontinuitäten und Diskontinuitäten, für Schwachstellen und Stärken ist. Wir haben uns heute an einer solchen kritischen und möglichst differenzierten Sicht versucht. Denn die Zeit des Kaiserreichs und seines Entstehens ist voll von Widersprüchen, die sich teilweise bis heute nur schwerlich auflösen lassen. Matthias von Hellfeld hat das sehr passend zusammengefasst. Zitat: Die Janusköpfigkeit des Deutschen Reichs bestand darin, dass es einerseits laut, selbstherrlich und unverhohlen drohend daherkam, während es andererseits modern, innovationsfähig und technikbegeistert war.
Das Kaiserreich muss vor dem Hintergrund der Katastrophen des 20. Jahrhunderts, an denen es teilweise selbst maßgeblich beteiligt war, zwangsläufig immer wieder kritisch betrachtet und nach Kontinuitäten und Diskontinuitäten untersucht werden. Viele Strömungen und Ereignisse des 19. Jahrhunderts wirken auch bis heute fort, sodass jede Generation ihre eigenen Fragen an das Kaiserreich stellen kann und wahrscheinlich auch eigene Antworten finden wird.
Ja, lieber Felix, damit sind wir heute auch schon in Anführungszeichen, es ist ja jetzt durchaus eine lange Folge geworden. Eine Maxi-Ausgabe. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Maxi-Ausgabe angelangt. Und ja, vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, wir haben uns natürlich heute auf einer ziemlichen Makroebene bewegt. Also Hessen lief zwar immer so ein bisschen mit, war aber jetzt gar nicht mal so der Fokus, auch wenn natürlich, sagen wir mal, das Kaiserreich und die Entstehung des Kaiserreichs natürlich tiefgreifende Spuren in Hessen hinterlassen hat, die wir ja bis heute spüren.
Auf jeden Fall. Und wir können, glaube ich, an dieser Stelle auch noch mit dazu sagen, dass wir die Idee zu dieser Folge und zu dieser Thematik dieses Mal bekommen haben von der VHS Bad Homburg, beziehungsweise genauer gesagt von Gero Fuhrmann, der uns dazu angehauen hat und gefragt hat, Mensch, wollt ihr euch nicht mal damit befassen? Und das hatten wir bisher nicht so auf dem Schirm, haben dann aber sehr gerne Ja gesagt und haben dann also das zum Anlass genommen, um einerseits für die VHS einen Vortrag auszuarbeiten und eben auch diese Folge hier für euch zu machen und mit euch zu teilen.
Ganz genau. Aus dem Vortrag haben wir also eine Folge für euch gebastelt. Ihr möget es uns also vielleicht nachsehen, dass heute Hessen so ein kleines bisschen kürzer gekommen ist, aber natürlich hoffentlich trotzdem eine wichtige Rolle gespielt hat, wie ja auch damals im Kaiserreich. Und ja, am Ende bleibt bestimmt auch nochmal zu sagen, dass ja doch ein durchaus ja sehr vielschichtiges Thema war und dass auch bei diesem Thema auch aufgefallen ist, dass zwar vieles irgendwie, ja, wie soll man sagen, im kollektiven Gedächtnis einen Platz zu haben scheint, sich aber die Bewertung von den ganzen AkteurInnen jener Zeit, den Ereignissen rund um die Kaiserreichsgründung und auch die Interessen auch immer wieder gewandelt haben bei diesem Thema, auch über die Jahrzehnte der Erinnerung daran. Und ja, das teilweise ja auch bis heute noch einer Wandlung unterliegt. Oder wie siehst du das, Felix?
Doch, auf jeden Fall. Und ich denke, dass es auch spannend zu sehen ist, wie sehr eben auch ja Hessinnen und Hessen mit dabei waren. Also du hast es gerade angesprochen, natürlich anteilig zwischen den großen Mächten Österreich, Preußen, Frankreich, natürlich immer ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber ich denke doch, dass wir nicht verkennen dürfen, dass das Herzen von Europa doch auch da ganz wesentlich mit dabei gewesen ist und eben in einer Weise durchgerüttelt worden ist, die es heute ganz maßgeblich bestimmt, unser Hessenland.
Ja, und so kommen wir natürlich jetzt noch zu den organisatorischen Sachen wie bei jeder Folge, denn wir haben auch dieses Mal wieder ein bisschen, eigentlich gar nicht mal so wenig Bildmaterial auf Instagram zur Verfügung.
Reichlich
Bildmaterial zur Reichsgründung stellen wir euch zur Verfügung und ihr findet uns bei Instagram natürlich unter history_podcast. Weitere Links, Quellen, Literatur und so weiter und so fort findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Über Instagram sind wir auch stets erreichbar oder per Mail an kontakt@ history.de oder das Kontaktformular auf unserer Website, die da lautet, lieber Felix,
www.history.de. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Wir freuen uns über jedwedes Feedback zum Podcast und natürlich über gute Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr uns eure Aufmerksamkeit zuteilwerden lasst.
Und wenn es euch nett gefallen hat, erzählt es uns. Wir verraten es sicherlich keinem. In diesem Sinne, macht's schön gut, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast.
Und tschüss.
Und tschüss. Auch. Mann. Okay, das darf jetzt nicht auseinanderbrechen.
Auch wenn in der Fratze.
Auch.